ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Und vielleicht auch gleich noch eine Entschuldigung hinten drauf.
Warum?
Naja, wir waren 2 Wochen nicht da, das darf schon mal sein, aber wir haben es gar nicht angekündigt.
Doch.
Wenn du dich recht erinnerst. Nein, wir haben nicht gesagt, dass wir 2 Wochen nicht da sind.
Doch, haben wir.
Nee, haben wir nicht, glaube ich.
Ich bin hundertprozentig sicher.
Ja, ich bin sicher, dass wir es in der letzten Folge zumindest nicht gemacht haben. Wir haben es vielleicht vorher irgendwann
genau.
mal gesagt.
Ja, genau. In der letzten Folge haben wir das nicht gemacht.
Ja, eben. Also wir haben euch einfach vollkommen orientierungslos herumirren lassen. Und das tut uns leid an dieser Stelle.
Ja.
Aber ihr seid ja schlau, sonst würdet ihr auch diesen Podcast gar nicht hören und deshalb habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, dass wir irgendwann schon nochmal wiederkommen. Ist ja nicht wie bei Jimmy Kimmel hier.
Der ist ja auch wieder da.
Ja, der ist ja auch wieder da.
Ja, ganz und, genau, und der war sehr ernst irgendwie. Ne? Und
er war sehr ernst. Ich glaube, er war auch recht angefasst. Irgendwie. Ja. Also es hat schon was mit ihm gemacht, denke ich mal. Umgekehrt muss man sagen, es ist schon enorm, was das alles losgetreten hat. Also viele Leute haben ja auch ihre Abos gekündigt in den USA, weil sie das überhaupt nicht in Ordnung fanden, dass man ihn da abgesägt hat. Also es läuft ja ein richtiger Kulturkampf da, das muss man einfach ganz klar sagen. Es gibt natürlich auch andere. ABC ist ja nicht so wie bei uns, so ein Sender, sagen wir mal wie der SWR,
nee.
Sondern es ist ja ein Network von vielen kleinen Sendern.
Genau, und da können sich welche einfach abschalten, die sagen, nee.
Genau, die können natürlich auch sagen, nee, das wollen wir auch nicht haben und so. Also das ist viel komplexer, das Ganze. Und da ist dieser Streit, der ist ja mit einer solchen Wucht ausgetragen, das ist echt irre. Ja. Gut, dass wir das hier nicht haben, möchte ich mal sagen.
Haben wir nicht. Nein, und ich habe gestern ein bisschen reingehört in die Rede von Donald Trump.
Ja.
Bei den Vereinten Nationen, das ist alles Wahnsinn.
Ja, schon. Ich meine, er hat diesen Begriff einer Weltorganisation schon wörtlich genommen.
Ja?
Ich glaube, er hat so ziemlich jedem Land einen mitgegeben auf diesem Planeten.
Ja. Und hat dann gesprochen über die Lebensmittelpreise in den USA, Windmühlen in Schottland, Gefängnisse in Österreich und der Schweiz. Er hat behauptet, der Bürgermeister von London will die Scharia einführen.
Ja.
Und Umweltschützer töten alle Kühe.
Ja gut, das ist aber wieder so ein Trump-Ding. Natürlich, wie schon unser Korrespondent in den USA mal sagt, du darfst den nicht wörtlich nehmen, du musst den ernst nehmen. Dieses Umweltschützer töten alle Kühe, das richtet sich natürlich gegen zu viel Kühe. Da gibt es schon Umweltschützer, die halt sagen, hier, die furzen mit ihrem Methan alles weg und die verbrauchen Rindfleisch, Produktion verbraucht zu viel Wasser und so weiter. Und da sagt er natürlich, die wollen uns alle Kühe verbieten.
Ja,
das ist natürlich Quatsch, aber sie wollen auch nicht alle umbringen. Das ist, ja. Also es war mal wieder ein
unglaublicher Auftritt.
Ja, das stimmt. Ja. Das muss man schon
aber
so sagen.
Aber komm,
ja.
Vergessen wir ihn
kurz und gucken mal links aus dem Fenster hier. Wir sitzen hier in einem kleinen Vorproduktionsstudio und müssen feststellen, dass das Dasein als Raucher schon manchmal eine recht würdelose Sache ist.
Ja,
oder?
Weil man muss raus aus den Räumlichkeiten hier von SWR3 und sich in den Regen stellen.
Und das ist nicht irgendein Regen zurzeit. Wir haben hier im Südwesten gerade sintflutartigen Regen immer wieder. Und jetzt steht dieser Kollege, der heißt Sascha, wie du, den Nachnamen sparen wir uns jetzt mal. Der steht jetzt da mit seiner Zigarette, die kaum glimmen kann, weil es so nass und
die
feucht
immer wieder
ist.
Ausgeht.
Genau, und er steht unter einem Sonnenschirm, bezeichnenderweise im strömenden Regen. An allen 4 Seiten dieses Schirms strömt das Wasser herunter. Aber da muss der Genuss einer Zigarette eine besondere Sache sein.
Also ich war ja Raucher, du hast ja nie geraucht. Ich war Raucher und ich sag dir, es ist entwürdigend.
Ja gut,
Du befriedigst halt deine Sucht,
Du befriedigst deine Sucht und das ist hier auch kein, wir haben ja hier keinen Zeigefinger, also wir haben zwar beide einen, aber wir haben ihn eingeklappt. Ich bin immer noch der Meinung, wenn zum Beispiel die Diskussionen anfangen, ob man draußen noch rauchen darf in Biergärten oder sowas, selbst ich als Mensch, der nie geraucht hat, finde ich, mir geht das zu weit.
Ja, also
man muss
das
dann
ist
irgendwie,
Quatsch.
Also man hat auch das Recht, so schlimm das klingt, seine Gesundheit zu ruinieren, aber eben nicht die der anderen.
Aber draußen im Biergarten sollen die rauchen.
Finde ich
gut.
Finde ich alles in Ordnung. Wobei das jetzt weniger wird, wenn ich auf das Wetter da schaue, dann wird in Biergärten nicht mehr viel geraucht.
Den Regen angeht, ich war in Urlaub.
Ja, mal wieder, muss man sagen.
Also fast 4 Wochen war ich ja unterwegs. Und wir sind von Gent nach Amsterdam, dann nach Schottland, Edinburgh, dann nach Wales.
Alles mit dem Dachzelt.
Ja, dann in die Bretagne, dann ins Périgord. Und ich muss sagen, wir wissen jetzt, warum es in Wales und in der Bretagne so grün ist.
Ja, ich weiß es auch.
Es ist der Regen.
Bezeichnenderweise, das finde ich eine sehr schöne Pointe diesen Sommer. Du hast ja gesagt, oh, das wird so übel, wenn wir nach England fahren. Ich lese hier die Agenturmeldung, die haben Wasserknappheit, wir können vielleicht nicht mal duschen.
Trockenheit,
und so
lauter
Trockenheit. So. Das war ja wirklich schlimm, muss man wirklich sagen.
Und jetzt kommen wir mit der Fähre an, da in England, Newcastle upon Tyne, und ich fahre tanken.
Ja.
Und es fängt an zu regnen.
Ja.
Und die Frau in der Tankstelle sagt, thank God, the first rain in month.
Ja, es war dann auch wirklich der erste Regen seit Monaten. Allerdings hörte der auch nicht mehr
so
auf.
So ist es.
Und deshalb seid ihr dann geflohen nach Frankreich.
Ja, genau.
Obwohl ihr ja eigentlich eher nach England wollte.
Ja, da war es ja. Aber ich habe unglaublich schöne Sachen gesehen. Ich möchte kurz über Gent sprechen.
Gent, ja.
Ja, toll.
Ich kenne Gent. Eine sehr schöne belgische Stadt. Ein bisschen unterschätzt, wie so viele. Also viele in Süddeutschland kennen ja überhaupt so Belgien, Niederlande nicht so gut. Und so, und da gibt es ja richtige Perlen, muss man sagen.
Und Gent ist eine,
ja, das absolut,
ist super schön.
Ja.
Und ich war dann in dieser Kathedrale, in der St. Bavo-Kathedrale, und da ist dieser Genter Altar, die Anbetung des Lamm Gottes heißt der. Ein Flügelaltar.
Ja, unglaublich, oder?
Wahnsinn.
Ja, mit einer Detailverliebtheit.
Das ist
also allein, also selbst wenn man jetzt irgendwie mit Kirche nichts am Rüssel hat, aber allein handwerklich, wie das gemalt ist, also wie, das ist so unglaublich. Man kann da wirklich, find ich, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde vorher verbringen.
Ich saß da und dachte, boah, es sind Bibelszenen und es sind 12 so Tafeln.
Ja.
Und dann sind zwei ausklappbare große und eine in der Mitte und dann 12 kleinere.
Ja.
Und das ist so intensiv von den Farben, das ist ein richtiger, du bist richtig geflasht.
Man weiß schon, warum die flämische Malerei ja einfach
großartig
in ihrer Zeit so leuchtend und so weit vorne war, wie nirgendwo sonst in Europa. Also wirklich toll. Ja.
Das haben sie jetzt restauriert, 10 Jahre lang.
Ja.
Und ist brillant, ist toll.
Okay.
Und dann habe ich da ein Schild gesehen.
Ja.
Wildplassen, 120 Euro.
Wildplassen?
Ja.
Also man darf nicht gegen diesen Altar pinkeln?
Nein.
Ach, nee, nicht.
Nicht dort, sondern in Gent.
Ach so, in Gent selber. Okay,
also wild pinkeln.
Ja, wild pinkeln.
Kostet 120 Euro.
Wildplassen.
Ja, Wildplassen.
Würde ich mir hier manchmal auch wünschen. Wobei unter Strafe steht es bei uns, glaube ich, auch. Es wird nur nicht, es wird halt nirgendwo geahndet irgendwie.
Das hat Gauweiler damals in München eingeführt. Wildbieseln.
Ja,
also
Wildbieseln.
Ja, Wildbieseln.
Also Wildbieseln.
Gibt es nicht.
Ja,
und da sind die vom Ordnungsamt wirklich im Oktoberfest, das ja immer mit auch wieder läuft, rumgerannt und haben zu Australiern gesagt,
wir dürfen
nicht wildbieseln.
Ja,
und dann
klar.
hat der Australier sich umgedreht.
Ja.
What?
Ja. Und hat sich dann auf diesen, der heißt ja nicht umsonst Kotzhügel, sofort erbrochen.
Genau.
Und da hat Gauweiler gedacht, wir müssen auch was gegen Wildbrechen machen. Ne? Auch das sollte verboten sein. Und ich glaube, es ist ja zum Teil, gerade läuft ja das Oktoberfest wieder, es ist schon, also auf dem Weg dahin stapft man manchmal durch Szenerien, sag ich mal, wenn du ins Zelt willst, dann denkst du, Halleluja.
Die übernachten jetzt vor den Zelten mit Schlafsäcken, also vor dem Eingang des Oktoberfests, nicht vor den Zelten, mit Schlafsäcken, damit sie am nächsten Tag die Ersten sind, die ins Zelt kommen. Einen Platz kriegen.
Ja,
es ist irre.
Ja. Und wir hatten es ja auch schon mal von dieses immer noch mehr Kommerz, immer noch mehr rausholen, dass die Wirte inzwischen 3 Tischzeiten am Abend vergeben und so weiter. Du kannst gar nicht mehr den ganzen Abend da verbringen und so. Also kommt Leute, ehrlich, es war mal ein Volksfest.
Ja, das war es. Ist es schon, nicht mehr.
Es ist nicht mehr so richtig irgendwie. Ne?
Ich darf noch kurz über Amsterdam sprechen, weil ich da auch wirklich begeistert war. Tolle Stadt. Kennst du ja auch.
Ja.
So, und jetzt waren wir da mit dem Fahrrad dann.
Finde ich übrigens eine Weltstadt, wenn ich das nur kurz dazwischen
halten darf.
Also wirklich sehr international, toll.
Jetzt waren wir mit den Fahrrädern unterwegs und ich habe so eine Tasche, so eine wasserdichte gehabt, weil es regnet auch in Amsterdam.
Ach, ist das so.
So, und dann haben wir die abgesperrt und waren zu Fuß unterwegs und kommen zurück.
Ja.
Wir hatten Schirme dabei und die Regenjacken waren in dieser Tasche.
Ja.
Und die Tasche war auf und die Regenjacken waren weg. Ja, also geklaut.
Aha.
Und dann hat uns ein netter Holländer gesagt, solche Fehler macht man nur einmal. Die Taschen immer offen lassen.
Aha.
Nie zudrehen, immer offen lassen,
damit man sehen kann,
da ist nichts drin. Und dann habe ich gesagt, aber die gucken dann nicht rein.
Ach so, okay.
Die denken dann, der lässt offen, da ist nichts drin.
Okay.
Du musst halt ganz unten reinstopfen und dann hängt die offene.
Ja.
Das habe ich dann versucht, einem deutschen Touristen zu erklären, der sein Rad auch. Ich habe es versucht auf Holländisch. Muss abschließen, das.
Weil sonst glaubt er es nicht, sonst hast du keine Credibility.
Genau.
Wenn du als Deutscher ihm das sagst, dann sagt er,
was weißt denn du?
Aber wenn du sagst,
Rodendach, das abschließen.
Absoluten.
Absoluten, sonst genau. Die verklaute Welt.
Ich finde unser Niederländisch schon sehr stark. Ja. Das heißt, wenn du deinen 1 Kilo Goldbarren, der inzwischen, glaube ich, einen Wert von über 100.000 Euro hat, der Goldpreis hat sich verdoppelt in den letzten Jahren, den solltest du offen in dieser Satteltasche lassen.
Nie zumachen. Immer offen lassen, weil dann wird er nicht geklaut.
Das ist ein guter Tipp.
Das ist ein super Tipp.
Genau.
Und ich bin ja schier wahnsinnig geworden. Ich fahre ja normal mit Helm.
Ja.
Dann bist du sofort als Tourist erkennbar in Amsterdam, weil kein Mensch einen Helm hat.
Ehrlich nicht?
Nichts.
Kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Ist jetzt schon wieder 3-4 Jahre her, dass ich da war.
Aber keiner. Echt? Niemand fährt mit Helm. Du erkennst sofort, Touristen. Also habe ich den Helm natürlich sofort, weil wie jeder Tourist wollte ich nie als Tourist erkannt.
Man will ja nicht aussehen wie ein Tourist. Genau. Ja. Und ich finde, du bist ja schon vom Typ her mit deinen...
Ein Holländer.
Du bist ein Holländer durch und durch.
So, und dann habe ich eben, ich habe mich durchgefragt und alles Mögliche. Es gibt geschätzt 880.000 Fahrräder in Amsterdam.
Ja.
Aber nur 800.000 noch was Einwohner.
Aha.
Und die schmeißen jedes Jahr 20.000 Fahrräder in die Grachten.
In die Grachten, ja.
Das ist irre.
Das Problem gibt es ja in Klein, in Köln mit den E-Rollern, haben wir schon drüber geredet und so. Aber welchen Sinn hat das, Fahrräder in die Gracht zu schmeißen?
Also es gibt eine Tradition.
Offensichtlich.
Wenn man Führerscheinprüfung gestanden hat oder wenn
wirft man überhaupt... das dann Auto in die Gracht.
Nein, dann wirft man ein Fahrrad in die Gracht, es muss nicht das eigene sein.
Ah, das ist eine schöne Tradition.
Und dann natürlich Betrunkene und irgendwelche Leute, die halt sagen, hier steht ein Fahrrad, das gehört hier nicht hin. Es ist unglaublich.
Ja. Es ist unglaublich. Ja. Also vor allen Dingen ist es ja auch immer wieder, erstens ist es so eine totale Missachtung, wie viele Menschen hätten gerne ein Fahrrad?
Ja.
Und dann ist es so, dass ja auch irgendjemand den ganzen Scheiß dann da auch wieder rausholen
muss. Ja, die holen jedes Jahr um die 20.000 aus den Grachten. Okay. Jedes Jahr.
Ja, nicht jede niederländische Tradition erschließt sich uns als Bundesbürger.
Das ist ein großer Umziehen.
Ja. Genau, ja. Aber auch ein wichtiger Tipp jetzt von uns, weil wir sind quasi wie Einheimische. Wenn ihr dort ein Fahrrad in die Gracht werft, Satteltasche offen lassen.
Offen richtig.
Lassen auf jeden Fall.
Dann klaut keiner was raus.
Sehr gut. So, ich habe nur eine kurze Reise, 3 Tage Berlin gemacht. War ganz toll. Mit allem, was diese Stadt an Großartigem hat und mit allem auch, was an ihr furchtbar ist. Und das ist oft nah beieinander irgendwie. Aber schon allein das Hotel, in dem ich wohnte, Friedrichshain, das war so ein Hinterhofhotel, was ich irgendwie charmant fand, weil Berlin hat ja ganz viele so Häuser hinten in den Höfen. Das ist einfach, du musst einfach aus Platzmangel, haben die ja schon früher irgendwie auch hinten in die Höfe reingebaut, das war hinten im Hinterhof, das war charmant, aber die Lage war geil. Es war genau zwischen einem Laden für Muttermilchschmuck, der queeren Haushaltshilfe und dem Shop für Buddhismusartikel. Und da weißt du, dass du in Berlin bist.
Stopp, hast du gerade gesagt, ein Laden für Muttermilchschmuck?
Genau, da wurde ich auch neugierig. Ja? Da bin ich kurz dahin und sage, hier, wie ist denn das mit mir und Muttermilchschmuck? Da habe ich natürlich die komplette Verachtung bekommen, weil so als Kerl, ich gebe ja nicht viel Milch.
Nee.
Das Prinzip ist ein anderes irgendwie. Also du musst deine Muttermilch, die schicken dir ein Röhrchen. Also wenn du sagst, ich möchte Muttermilchschmuck.
Ja.
Oder du musst dir selber eins besorgen und dann musst du hier oink oink hier so pumpen oder wie auch immer. Und dann musst du deine Muttermilch, musst du irgendwie so ein paar Milliliter oder so, musst du dann einschicken. Und dann in einem Spezialverfahren, was sie nicht verraten, machen sie aus deiner Muttermilch ein Schmuckstück, so ein Amulett oder so.
Ein Amulett.
Das ist dann auch so milchig weiß, logischerweise. Ja. Und das kannst du dir dann, gibt es auch ein Kettchen dazu und dann hast du für immer deine Muttermilch als Schmuck.
Das Wahnsinnige ist, dass dieses Geschäftsmodell anscheinend funktioniert.
Also den Laden gibt es wohl schon eine Weile.
Ja, Wahnsinn.
Und also wer gerne mal Muttermilchschmuck hätte, der muss natürlich irgendwie erstmal Muttermilch irgendwie zur Verfügung haben.
Ja.
Und dann kann er daraus Schmuck machen.
Ja, ich stelle mir diesen Dialog vor, ein Pärchen. Du Schatz, mach mir bitte ein Kind, ich möchte einen neuen Muttermilchring.
Anders
geht's ja nicht.
Ja, oder der Kleine hier, Rabé, oder die Kleine, und sagt, nee, heute gibt's nichts, ich muss die Milch leider einschicken, weil ich hätte gern ein neues Armband. Vielleicht ein bisschen übertrieben, die Darstellung, aber da weißt du, dass du in Berlin bist. Irgendwie, ne?
Ja.
Und dann war ich, und das war unfassbar bedrückend und beeindruckend auch, Ich war im früheren Stasi-Hauptquartier. Man kann das ja besuchen. Das ist heute ein Museum und da ist, und das finde ich auch toll, da ist nichts verändert worden.
Also die haben das so gelassen, wie es war?
Du siehst diese ganze Tristesse auch dieses ganzen Regimes, diese ganzen Büroräume und alles. Und du kannst da durchgehen, du kannst das Büro von Mielke, dem Stasi-Chef, kannst du besichtigen. Sein ganzes Mobiliar, sie haben alles so gelassen, wie es war. Und es ist total irre, was das mit dir macht, aber auch mit allen anderen Besuchern und Besucherinnen, weil da drin ist sofort, alle sind irgendwie ruhig. Da lacht keiner, da macht keiner. Du siehst einfach nochmal, und das finde ich auch immer gut, wenn Leute immer so kommen, ja komm, so schlimm war die DDR doch gar nicht. Ich empfehle jedem unbedingt mal dahin zu gehen. Es ist ein solches widerwärtiges Schweineregime gewesen, was die mit Menschen gemacht haben. Das ist so unbeschreiblich, dass ich es zum Teil hier gar nicht wiedergeben kann. Das ist so irre.
Ja, werde ich mir auch angucken.
Es ist auch so, viele Mitarbeiter sind auch, was ich gar nicht so wusste, die haben natürlich sind zum Teil selber auch daran zerbrochen. Also der Anteil von Alkoholikern war dramatisch hoch unter so Stasi-Leuten, weil sie natürlich letztlich wussten.
Ja, du spionierst nur Menschen aus, du machst Menschen kaputt.
Und irgendwo musstest du vermutlich damit hin. Also die hatten ein riesen Alkoholismusproblem, was ich nicht wusste vorher. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass die Stasi eine eigene Abteilung hatte, um Stasi-Mitarbeiter auszuspionieren, weil sie nicht mal ihren eigenen Leuten getraut haben.
So,
jetzt kannst du dir vorstellen, was da abging irgendwie.
Ich frage mich, wer hat denn dann die Stasi-Mitarbeiter ausspioniert haben?
Ja. So kannst du es natürlich endlos immer weitermachen. Ja. Irgendwie. Also
furchtbar.
Es ist eine bedrückende, aber trotzdem auch eine beeindruckende Zeitreise. Ja. Also kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Da ist mit Ostalgie ist da schnell vorbei, sage ich mal. Ja. Also das war schon auch irre. Ja.
Ja. Schaue ich mir unbedingt an. Wir haben im letzten oder vorletzten Podcast hast du von Heinrich dem VIII. Erzählt und seinen Ehefrau.
Genau, ja. Und ich habe ja auch erzählt, dass der ja ursprünglich damals ein Hoffnungsträger war in England. Also weil er eigentlich ein Schöngeist war, ein gebildeter Mensch und so weiter. Man hatte viele Hoffnungen in ihn gesetzt und er ist dann ein widerwärtiger Tyrann geworden.
So ist es. Und ich habe mir gedacht, ich weiß da wenig drüber über die Zeit. Und es gibt eine wunderschöne Trilogie, die Tudor-Trilogie von Hilary Mantel. Mhm. Sind drei Bücher, Wölfe, Falken und Spiegel und Licht. Und da geht es um den Aufstieg von Thomas Cromwell, der ja ganz eng verbunden war mit Henry dem VIII. Mhm. Und das ist sensationell gut.
Ja, großartig. Also kein dröges Geschichtsbuch?
Toll erzählt.
Über
hat
die
auch,
Tudors,
Preise bekommen ohne Ende. Und da habe ich dann gelesen vom Groom of the Stool.
Ja, das weiß ich, was das ist. Das war sowas wie, also bei Monty Python würde das heißen, der Pisspage.
Ja, genau.
Das war so, der Pisspage. Ja. Also der war für den Stuhlgang des Königs verantwortlich.
Genau, das war wörtlich übersetzt, der Bräutigam des Hockers.
Ja,
okay. So, weil der König setzte sich auf den Hocker und hat sein Geschäft gemacht und der Groom of the Stool hat ihm dann den Hintern gewischt.
Jetzt könnte man denken, das sei der letzte in der untersten Hierarchiestufe, der letzte Lakai gewesen. Das war aber genau nicht so. Ne?
Das war genau nicht so, weil was passiert, wenn man auf dem Hocker sitzt?
Ja,
das ist ein ganz intimer Moment und man erzählt.
Ja.
Und das
schon allein, um Geräusche zu übertönen.
Genau, ja. Und Henry Norris, Henry Norris, der 10 Jahre lang der Groom of the Stool war von Heinrich dem VIII., der wurde zu einem seiner engsten Vertrauten.
Klar.
Der hat alle möglichen Geheimnisse gewusst und er wurde dann hingerichtet.
Ja, das ist klar. Wir reden über Heinrich den VIII. Sehr gut. Immerhin wurde er nicht vorher von ihm geheiratet und dann hingerichtet.
Er wurde hingerichtet, weil er die zweite Frau, die Anne Boleyn hieß die, die konnte ja auch keinen männlichen Nachkommen kriegen.
Ja.
Und die hat er ja dann auch hinrichten lassen. Und den Norris auch, weil er gesagt hat, der Henry, er hat mit der Anne geschlafen. Also Landesverrat, Kopf ab.
Ja gut, das ist, ich würde es nicht so machen. Also mehr kann ich dazu an dieser Stelle. Ja, ist einfach unglaublich, oder? Ja, klar. Ja, ich meine, das ist immer ein gefährlicher Posten. Du bist dann zwar nah dran an so einem Herrscher, du weißt halt viele Dinge und möglicherweise wendet sich das Blatt innerhalb von Minuten gegen dich und dann ist man plötzlich doch einen ganzen Kopf
kurz. Und das kommt in diesem Buch auch wirklich super raus, dass wie vorsichtig die sein mussten, auch Thomas Cromwell, weil er extrem launisch war und du sagst einmal was Falsches und schon bist du im Tower. Also okay. schon, es ist großartig geschrieben, toll erzählt, sehr, sehr empfehlenswert.
Klingt spannend, ja. Klingt wirklich spannend, ja. Also ja genau, und ich habe noch einen Tipp, und zwar nicht Buchtipp, sondern also zum einen habe ich auch das Der Gott des Waldes gelesen, ja? Von Liz Moore, das hattest du hier mal empfohlen im genau. Podcast. Muss ich auch sagen, ist ein tolles spannend Buch. Geschriebenes Buch, ein sogenannter Page-Turner. Du willst ja immer wissen, wie es weitergeht. Hat, glaube ich, 580 Seiten. Kann man wirklich gut lesen. Das Ende, ja, ist okay.
Ja,
es ist okay.
Das ist oft so.
Ja, ja, es ist, aber es, trotzdem ist es keine Enttäuschung, weil es einfach vorher so unfassbar spannend
wunderschönes
ist.
Wunderschönes Buch.
Und auch so ein tolles Gesellschaftsporträt dieser USA in dieser Zeit. Es sind ja die frühen 60er Jahre, glaube ich, in denen das spielt.
Es geht um die ganz Reichen.
Die ganz Reichen, die gar nichts haben. Es geht um die Einwanderer, es geht um Latinos, es geht um Familien, wie die funktionieren, es geht um Geheimnisse, was alles schieflaufen kann und so weiter. Ich fand es wirklich spannend.
Ja.
Also Der Gott des Waldes ist eigentlich so ein Titel, würde ich niemals in die Hand nehmen, aber du hattest es empfohlen
deshalb
habe ich es gelesen. Ja, ja, ja.
Also, gut.
Sehr, sehr gut.
Du hast noch
und ich habe einen Tipp, Mediathekentipp, Film. An einem Tag im September, wurde auch, glaube ich, linear schon ausgestrahlt, haben vielleicht gar nicht viele gesehen. Wer es nicht gesehen hat, finde ich absolut sehenswert. Ein sehr ruhiger Film und es geht um die erste Begegnung von Charles de Gaulle mit Konrad Adenauer. Und zwar in den 50er Jahren. Ja. Und das ist so toll gespielt. Also zum einen schon mal von den beiden Hauptdarstellern. De Gaulle wird wirklich von einem Franzosen gespielt. Jean-Yves Berthelot, glaube ich, heißt er. Auch ein sensationeller Schauspieler. Und Burkhard Klausner spielt den Adenauer. Und es ist auch ein Film, in dem durchaus jetzt nicht nur so eine Männergeschichte oder so. Die Frau von De Gaulle hat eine ganz prominente Rolle. Und das ist auch historisch belegt. Weil das Irre an dem Film ist, es dauert ewig, bis der Adenauer dahin gefahren ist. Also der fährt durch Frankreich, er wird auch von der Landbevölkerung, da weiß ich nicht, ob das historisch belegt ist, aber er wird angefeindet. Die Deutschen sind halt...
Naja.
Die haben Jahrhunderte Kriege gegeneinander geführt. Wir reden hier über Abertausende von Toten.
Die Deutschen sind der Feind gewesen. Fertig.
Und es ist so schön, dieses Misstrauen, was einerseits da ist zwischen den beiden, auf der anderen Seite aber auch die Neugier, die Yvonne, die Frau von de Gaulle, sagt irgendwann mal, naja, aber der ist auch, der hat in Köln als Oberbürgermeister, der hat die Hakenkreuzfahnen abhängen lassen, der ist von der Gestapo abgeholt worden, der musste sich in dem Kloster in der Eifel verstecken. Ich weiß nicht, ob man dem zutiefst misstrauen sollte. Gib ihm auch eine Chance. Und de Gaulle brauchte auch die Deutschen, weil wirtschaftlich Frankreich
ja,
ein großes Ding.
War, ja.
Und er war auch begeistert letztlich von Deutschland und dem, was nicht dem Deutschland, was sie immer überfallen hat, die Franzosen, sondern was sie eben auch hinkriegen können und so. Und dann sagte sie auch, naja gut, er ist ein Katholik wie du, er ist ein Mensch. Es muss irgendeine Möglichkeit geben, ja, mit dem zu reden. Und dann am Anfang geht es eher schief, die erste Begegnung ist schwierig. Und dann kriegt sie es über so einen persönlichen Dreh hin. Und das ist alles sehr langsam und sehr schön erzählt, wie dann diese zwei Menschen irgendwie zueinander finden. Und daraus ist ja wirklich eine Freundschaft entstanden. Und ich finde das so funktioniert auch Weltgeschichte. Am Ende sind es immer nur zwei Menschen.
Es sind Menschen.
Ne? Ja, oder auch mehr Menschen. Es geht immer
sind
nur...
sind immer persönliche Beziehungen.
Genau. Und das ist
anders.
Da unglaublich schön dargestellt. ZDF Mediathek an einem Tag im September. Ein schönes und spannendes Stück Zeitgeschichte.
So, ich muss nach Berlin, Stasi.
Ja,
und ich muss
unbedingt.
Das gucken.
Ja,
ja, ja. Das ist ja, ich krieg schon wieder... Ja. Freue ich mich drauf.
Falls du nach Köln fährst... Jetzt kommt eher was Lustiges, da hätte ich auch einen Tipp.
Welchen?
Ja, es gibt ja auch da diese jede Menge Airbnb-Wohnungen und so weiter. Und ein Freund von mir, der Ralf, der hat gesagt, hör mal, da sind ja immer diese Schlüsselboxen inzwischen. Also hast du dann draußen
genau.
mit so einem Zahlencode.
Du hast keinen Kontakt mehr zu irgendeinem Vermieter.
Und er sagt, wenn du nach Köln kommst, ist überhaupt kein Problem, weil die Hälfte der Schlüsselboxen gibt einfach immer 4711 ein. Du kommst in jede Wohnung.
Das ist wie Passwort 1234.
Ja, genau. Schlüsselbox in Köln, sagst du dir die Hälfte.
4711. Okay. Die Frau an meiner Seite verdreht ja manchmal Sachen.
Ja,
das
genau,
ist ja,
ja
total
sehr
lustig.
Schön. Oder ich sag mal, sie ist großartig in der Kombination verschiedener Sprichwörter.
Ja, genau, weil sie weiß zwar, was sie sagen will, kriegt es aber dann.
Ja.
So, sie hat zwei im Urlaub zwei wunderbare.
Ja.
Einmal, du lügst ja, ohne zu schwindeln.
War das nicht irgendwas mit Rot?
Ja, genau.
Ja, genau. Okay.
Und das Zweite war...
Du lügst ja, ohne zu schwindeln,
ist
nicht
super.
Schlecht.
Hm? Und das Zweite war, wir waren ja mit dem Dachzelt unterwegs, also nicht nur, auch Hotel im Wechsel.
Ja.
So, und die Leiter stand sehr steil.
Ja.
Und dann steht sie auf der Leiter und sagt, oh, Auf der Leiter muss man aufpassen, dass man das Übergewicht nicht verliert.
Auch nicht schlecht. Also de facto, glaube ich, würden tausende Menschen dauernd auf Leitern stehen, wenn die Chance bestehen würde, das Übergewicht zu verlieren.
Ich würde wochenlang auf der Leiter stehen. Aber fand ich sehr, sehr schön.
Ja, ja. Aber irgendwie so zunächst, wenn ich es hören würde, ich würde auch erst 21, 22 brauchen, bis ich dann Moment, irgendwas...
Das Gleichgewicht verlieren,
ja,
klar.
Aber ja, logisch. Ja,
oder
ja,
das
klar,
ist,
ja.
Wenn ich vorne überbeugst...
Genau,
dann,
ja, klar, aber
das ist sehr, sehr, sehr schön.
Man muss aufpassen, dass man das Übergewicht nicht verliert. Ja, ist nicht schlecht. Irgendwie. Ich meine, das rutscht natürlich nur einer Frau raus, die mit dir unterwegs ist.
Natürlich, weil wie kommt man sonst auf Übergewicht?
Man hat ja immer Bilder vor Augen, logischerweise.
Und keine schönen.
Und man staunt ja auch, was so Leitern alles aushalten. Das ist ja
aushalten
auch
müssen.
Ja, ja, genau.
Ich habe noch was von Sky Dumont, der hat ja im Kanu des Manitou, spielt er ja mit.
Ja.
Und er hat gesagt, dass das sein letzter Film war, Ende seiner Leinwandkarriere. Gut, er ist 78, okay. Aber die Begründung ist gut.
Ja.
Ich will nie wieder auf ein Dixi-Klo gehen müssen, die ganze Nacht in einem Wohnwagen liegen, um dann aufgerufen zu werden, wenn man vor lauter Müdigkeit die Augen nicht mehr aufhalten kann oder eklige Sandwiches am Filmset essen.
Ja, natürlich.
Der Arme.
Aber ich sag mal so, das gehört nun mal zu dem Job.
Ja.
Das ist nicht immer lustig, das ist völlig klar. Ich nehme mal an, er hat, in diesem Film steckt sehr viel Geld. Der soll ja auch sehr viel Geld einspielen und er hat auch sehr viel Geld gekostet. Und ich nehme an, auch für Sky Dumont sind ein paar Cent übrig geblieben.
Ja.
Das nehme ich schon an.
Das ist Jammern auf allerhöchstem Niveau, verstehst du?
Aber umgekehrt kann ich es auch ein bisschen verstehen, weil das ist ein anstrengender Beruf. Die Leute denken immer, ja komm, der steht da vor der Kamera und spielt so ein bisschen. Wir haben hier, bei uns werden ja auch in Baden-Baden werden ja sehr viele Tatorte gedreht. Unter anderem war neulich mal einer, der wurde hier im Funk gedreht und da standen die Wohnwagen, ich glaube, von Richie Müller und Felix Klara. Also nicht ihre eigenen, sondern die standen hier auf dem
Parkplatz. Auf dem Parkplatz, ja.
Deshalb konnten wir da nicht parken.
Ja, so
ist
es.
Aber das ist nur mal eine Kleinigkeit, die wir da erwähnen. Aber da ist es eben auch so. Da kamen wir hier irgendwann raus, abends relativ spät, ich glaube nach 9 oder so. Und dann sind die ja auch, die warten stundenlang in diesem Wohnwagen. Es hat in Strömen geregnet und dann kommt halt einer und sagt, Richie, in einer Viertelstunde drehen wir die und die Szene.
Und dann muss er da sein.
Und zwar, und das kann auch nachts um 1 sein. Und das ist natürlich schon wie Licht anknipsen und du musst dann natürlich präsent sein und die Maske muss dann auch top sein und so weiter. Ja. Also es ist schon auch ein Beruf, der viel verlangt. Das ist
ja,
auf jeden
so ist
Fall
es.
So. Ja, ja, klar.
Und aber es ist trotzdem ein bisschen jammern. Ja. Also, ja,
ja, und so. Es ist natürlich so, wenn man jetzt irgendwo, weiß ich nicht, in der Prärie dreht, beim Schuh des Manitou, dann finde ich, kann man sogar froh sein, wenn es in der Prärie ein Dixi-Klo gibt.
Ja.
Also da, wo ich war, gibt es oft nur eine Schaufel.
Und wenn man einen Groom of the Stool zur Hand hat.
Genau. Der einem das alles wegräumt, was man da so hinterlässt. Stimmt,
ich habe noch eine ganz kurze Geschichte in Edinburgh.
Mhm.
Am Balmoral Hotel, das ist so ein Top-Hotel am Bahnhof, da geht die Uhr seit 1902 3 Minuten vor.
Und
damit
warum?
Damit die Leute, die zum Bahnhof gehen, die schauen auf die Uhr und denken, ah Mist, beeilen sich, sie haben aber noch 3 Minuten mehr Zeit.
Siehst du, daher habe ich diesen Trick.
Ja.
Ich habe das gesehen, ich war 1902 in Edinburgh und habe gedacht, genau das mache ich auch, weil wir haben das ja hier in so Videokonferenzen, die wir manchmal haben, da haben mich ja unsere Onliner haben mich schon darauf hingewiesen, wenn ich bei uns in der Küche sitze, die sagen immer, die Uhr hinter dir, die geht übrigens falsch, die geht 5 Minuten vor.
Ja.
Genau, mit Absicht, weil ich das auch so mache.
Finde ich aber super.
Ja, das klar. Das ist lustig. Ja.
Der Schotte ist sowieso, der ist anders, aber super.
Hat einen grandiosen Humor, finde ich.
Ich werde eine Geschichte im nächsten Podcast erzählen, weil die ein bisschen länger dauert.
Ja.
Da geht es um Friedhöfe und Gräber.
Okay.
Das ist eher was Ekliges, aber das hebe ich mir für nächste Woche.
Ja, ich werde auch noch eine Geschichte aus Berlin erzählen, die mit meiner Familie zu tun hat. Die auch ein bisschen länger ist, auch in gewisser Weise echt ergreifend ist. Also gutes Teasing schon auf den nächsten
Wahnsinn.
Podcast auf jeden Fall. Ne?
Dabei sind wir noch, wir haben ja
klar.
2 Minütchen haben wir.
Ja, ja, absolut. Ich habe eine andere Geschichte neulich gemacht. Ich versuche mich ja auch manchmal an so handwerklichen Dingen. Ne?
Ja.
Was nicht immer heißt, dass
nein,
ich das auch
ist,
könnte.
Nein.
Nein, nein, das stimmt schon. Aber ich bin mutig und gehe dann voran. Das ist so wie es immer so schön heißt, der Kölner kann nichts, traut sich aber alles zu.
Jetzt kommt die Frage, was hast du kaputt gemacht?
Nee, gar nichts kaputt gemacht. Es ist ein Scheinwerfer an meinem, ich habe ja so einen 24
so
Jahre
alt. So einen uralten Smart.
Ja, 24 Jahre alt und vorne rechts, der Scheinwerfer ist blind geworden. Einfach von sich aus. Ich weiß nicht, wie das, vielleicht sind die beschichtet oder so. Das Glas ist so
müde. Nach 24 Jahren hat er gesagt, ich habe genug gesehen.
Ja, also er sieht so aus, als hätte er grauer Star oder so, dieser Scheinwerfer. Ne? Ist so ein bisschen matschig, milchig. Und dann habe ich gedacht, okay, kannst ja alles bei YouTube nachgucken. Und sieh mal an, da gibt es einen Typ, Typen, der nennt sich Clemens Berlin bei YouTube, der macht so Autoservice-Dinger. Und er sagt, so, das machen wir so beim 450, da kann man jetzt hier, da nehmen wir erstmal Schleifpapier, da brauchen wir erstmal einen 800er Körnung, dann hier eine irgendwie 1500er oder umgekehrt und dann nehmen wir hier diese Schleifpaste und dann macht er hier so mit so einer Schleifmaschine und Poliermaschine und so weiter und dann sagt er, so und das ist jetzt tipptopp, dauert so 10 Minuten, in verschiedenen Phasen macht er das und tatsächlich, das ist nachher wieder super und dann sagt er, so und jetzt baue ich das Ding aus und schmeiß es weg. Das ist nämlich verboten. Man darf das nämlich nicht. Das war nicht geil. Da kommt natürlich dann hinten drauf, ja, aber man sieht es nicht direkt, sagt er natürlich. Aber er muss natürlich in diesem Video sagen. Aber das war so geil, weil es kommt schön. So völlig über. So, jetzt baue ich das aus und dann schmeiße ich das weg.
Das war so cool. Sehr schön.
Ja, okay, also man darf offensichtlich nicht an irgendwelchen Scheinwerfern, weil man die Glasdicke wohl verändert. Selbst wenn es nur im Nanobereich
ist. Was hast du dann gemacht?
Ich habe das natürlich
nicht gemacht.
So, der Podcast ist jetzt zu Ende. Wir sind auch rum mit dieser halben Stunde hier und freuen uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Und wir haben einen Tipp noch. Oh, ne?
Ja, unbedingt. Und zwar,
wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.